Das ist tatsächlich das Thema dieses Sonntags. Diese Herrlichkeit und Begegnung der Herrlichkeit Gottes mit Menschen. Wir haben in der Bibel nicht so sehr viele solche Berichte. Und die sind das Thema des heutigen Sonntags, zumindest nach der Perikopenlesung. Ich will wie immer so ganz kurz auf die verschiedenen Texte, die jetzt dazu gegeben sind, eingehen, bevor wir uns mit einem davon beschäftigen. Das einmal die Begegnung Moses mit Gott an dem brennenden Dornbusch. Wir finden diese Stelle im 2. Buch Mose Kapitel 3. Gebe ich als Hausaufgabe auf. Wann immer das geschieht, wann immer diese Begegnungen Gottes mit sterblichen Menschen durchbrechen, da sind die Betroffenen überwältigt. Es sprengt ihr normales, oder ich sag mal so unser normales, unsere normale Wahrnehmung. Wir versuchen mal, diese anderen Stellen zusammenzufinden. Zweite Buch Mose, Kapitel 3. Mose und der brennende Dornbusch. Was passiert mit Mose? Er kommt erstmal dorthin. Er sieht es neugierig. Dann redet Gott mit ihm. Und dann fällt er zu Boden. Wir können das, wenn wir das nachlesen, sehen, dass, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass Mose dann lange mit Gott diskutiert. Mhm. Er hat nicht so, er reagiert also nicht so, dass er direkt mit Gottes Plan übereinstimmt. Mhm. Es gab ja vorher verschiedene Begegnungen von Menschen mit Gott. Der Engel des Herrn rief vom Himmel her zu Hagar. Er tritt direkt in Kontakt mit ihr, nicht im Traum oder so, sondern ganz unmittelbar direkt. Wir haben vorher die Begegnung von Abraham und dem Engel Gottes. Da ist es auch noch fast wie im Paradies. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, da waren wir bei diesem Thema, als nämlich Abraham mit den Engeln Gottes wegen Sodom verhandelt, da ist sie mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Und der Herr blieb bei ihm, während die beiden Engel noch weiter laufen. Und dann wird diese Verhandlung gemacht, also mit diesen 50 und 45 und so weiter. Das ist eine erstaunliche Sache, dass diese frühen Männer Gottes diese unmittelbare Begegnung mit dem Lebendigen noch hatten. Danach wird es immer überwältigend. Und das beginnt tatsächlich mit Mose. Das ist diese erste Begegnung am Dornbusch. Und es gibt eine zweite.
Die 10 Gebote.
Genau, auf dem Berg Horeb. Und das haben wir in Kapitel 34, 2. Buch Mose, Kapitel 34. Und als 33 und, ja, also 34. Und die Besonderheit, die Mose selber betrifft, ist was? Er verändert sich.
Ja, er kriegt ein
glänzendes Angesicht. Genau. Er kommt zurück und die Herrlichkeit Gottes hat nur von dieser direkten Begegnung, diesen Widerschein so stark, dass das Volk das nicht aushalten kann. Und er sich immer, wenn er sich ihnen naht, sein Gesicht mit einer Decke verhüllen muss. Nur wenn er selber in die Gegenwart Gottes zurückgeht, nimmt er die Decke ab. Aber wenn er das, was Gott ihm sagt, dem Volk sagt, muss er die Decke für sein Gesicht halten. So glänzt sein Gesicht. So ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes, was wir dann im Neuen Testament haben. Ich hoffe, etwas davon spiegelt sich in unserem Leben. Es ist in diesem Raum gewesen, wo ich das erste Mal darauf hingewiesen worden bin. Ich habe das schon mal erzählt. Ich glaube, es war Franz Ude. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Nee, der andere.
Nee, dieser Amerikaner, ja. Will ich mit?
Ja, doch.
Ich denke, der gefragt hat, wer von uns, wer hier gläubig ist. Dann haben sich alle gemeldet und dann war er schockiert. Weil er sagt, es ist doch keinem von euch anzusehen. Ich bin tatsächlich so aufgewachsen und so christlich sozialisiert worden, dass man vor allem die Ernsthaftigkeit seines Glaubens zeigt. Und die Gegenwart Gottes kam dann auch besonders ernst. Dann hat man nicht rumgelacht, nicht Witze gemacht. Das ist richtig. Aber wirklich, an diesem Abend ist mir erstmals bewusst geworden, dass normalerweise ein Abglanz der Herrlichkeit des Christus von uns abstrahlt wird. Damals habe ich gesagt, hey, ich habe leider nie darauf geachtet. Aber ist das ja so, deine Herrlichkeit, der du aus der Herrlichkeit gekommen bist, in unser Fleisch, der du in mir lebst, öffne mir diese Dimension. Und heute freue ich mich, nicht nur das selber weitergeben zu dürfen, sondern auch das wahrzunehmen. Dieses sich gegenseitig erkennen, weltweit, ohne Sprache, hat oft mit dem Abglanz der Herrlichkeit Gottes zu tun. Man begegnet jemand und sieht die Herrlichkeit Christi. Wenn man dann wagt zu fragen, dann merkt man, dass es das ist, was einen verbindet. Und ich möchte uns das weitergeben, uns darauf aufmerksam machen, dass das unser natürlicher Dienst ist. Nicht immer rumzurennen mit so einem zu Faust geballten Gesicht. Kann man ja machen. Manche versucht sich so zu schützen. Es gibt viele Leute, die so schlechte Erfahrungen gemacht haben, die dann möglichst ernst oder gefährlich aussehen wollen. Kann man auch trainieren. Viele Männer, die versuchen das extra von Kindern. Aber wenn Christus in unserem Herzen wohnt, in welchem die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt, dann dürfen wir das verkörpern. Und es kann durchaus sein, dass der eine oder andere das nicht erträgt. Das ist eben diese Besonderheit, die wir dort bei Mose das erste Mal sehen. Dass das Volk, die Berufenen Gottes, noch nicht mal den Abglanz der Herrlichkeit Gottes, geschweige denn seine Gegenwart selber tragen. Wer noch? Wer hatte noch solche Begegnungen?
Elia. Unsere Mutter. Kam doch auch einer, aber die hat eine Angst gehabt.
Nee, sie nicht. Der Vater. Der Vater sagt, oh, jetzt müssen wir sterben. Das sie war für Glauben. Aber Manoah meinte, jetzt haben wir den Engel Gottes gesehen, jetzt werden wir bestimmt sterben. Und sie ist ganz nüchtern und sagt, na, er kommt auch nicht zu uns, um was auszurichten, damit wir danach sterben. Das, wollen wir einmal da reinkommen?
Durch die Engel.
Ich denke nicht immer, das ist nicht die Regelmäßigkeit, aber es hat immer was damit zu tun. Wir sehen das später zum Beispiel bei Daniel und ich bin wieder wie tot. Und das, wir sehen das bei Ezekiel und so bei verschiedenen Propheten, dass sie der Herrlichkeit Gottes begegnet sind. Es gibt dabei aber große Unterschiede. Ich sage ein anderes Beispiel. Hier ist rein zeitlich einer der frühen Männer Gottes, die Begegnung mit Gott hatten. Aber das ist kein visuelles. Das ist das Hören der Stimme Gottes. Und es verändert ihn komplett. Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Und ich bereue. Ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und ich denke, das muss man dort so sagen, dass es das geistliche Auge Hiobs gewesen ist. Ich glaube nicht, dass es das war, aber es muss man doch nochmal gucken. Es kann auch sein, dass er ihn gesehen hat, was heißt, und der Herr und Gott fuhr hernieder. Lass uns einmal schnell da rein als erstes gucken. Hier ist es etwas leichter zu finden. Und der Herr antwortet Hiob aus dem Sturm, Kapitel 38. Und nochmal aus dem Sturm 40. Entschuldigung. Und Hiob antwortete: Ich weiß, dass du alles vermagst. Und kein Vorhaben dir verwehrt ist. Habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand? Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Darum verabscheue ich mich und bereue den Staub in Asche. Er sagt doch nicht, ich hatte von dir vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das kann man durchaus damit vergleichen, mit dieser Begegnung Gottes, aber das ist nicht diese volle Offenbarung. Die haben wir tatsächlich seltener. Und dann gucken wir einmal bei Simson.
Ich weiß, das reicht.
Und seine Frau war unfruchtbar. Es war ein Mann aus Zohar, vom Geschlecht der Daniter, sein Name war Manoah, und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Trinke keinen Wein und so weiter. Und halte sich. Er soll in Asia sein, von Mutterleib an. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte: Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, und sein Aussehen war wie das Aussehen eines Engels Gottes, sehr furchtbar. Und ich habe ihn nicht gefragt, wer er ist, und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan, und er sprach zu mir und so weiter. Und da flehte der: Bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmal zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen. Und der kommt wieder. Und der Engel kam nochmals zu der Frau, als sie auf dem Feld saß, und Manoah, ihr Mann, nicht bei ihr war, da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann. Und dann diese lange Geschichte. Und dann geht es, es geschah, Vers 20, als die Flamme von dem Altar in Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Und Manoah und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau hinfort nicht mehr. Da erkannte er, dass es der Engel des Herrn war. Und er sprach zu seiner Frau: Wir werden gewisslich sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sprach zu ihm: Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, dann hätte er doch nicht ein Brandopfer von Speiser vorsetzen. Das heißt also, bei aller Außergewöhnlichkeit, wem Gott sich offenbart, wird unser Verstand nicht ausgeschaltet. Und sollte er auch nicht ausgeschaltet sein. Die Frau hat eine ganz nüchterne Schlussfolgerung hier gefasst. Und es bestätigt sich. Das ist einer der wichtigen Dinge. Und ich denke, das ist echt ein Unterschied zu solchen satanischen Offenbarungen. Das ist ja auch zur Verführung. Dass Menschen Geisterscheinungen haben und sie wissen, das ist was Übernatürliches, aber sie werden dann auf einen manipulativen Weg gesetzt. So ist Gott nicht. Das kann man auch von Mose lernen, dass er tatsächlich alle seine Bedenken mit Gott diskutieren kann. Wo gibt es noch solche besonderen Erscheinungen Gottes?
Johannes?
Jonah?
Wow.
Ezekiel.
Ezekiel, aber vorneweg noch. Es gibt einen, und zwar Elia, dem der Herr ebenfalls begegnet in dieser Höhle.
In den leichten Säuseln.
Genau. Und er trat hinauf und verhüllte sein Herz. Das zeigt mir, dass das ein Mann war, der mit Gott vertraut war. Der wusste, der hatte wirklich erfahren gesammelt. Auch in der anderen Weise, dass er nämlich ernstlich betete und Gott hört auf ihn. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes ist immer eine Wechselwirkung. Macht was mit uns, aber lässt uns gleichzeitig, also es versetzt uns in einen besonderen, in eine besondere Nähe mit Gott und lässt uns mit Gott in einen echten Kontakt treten. Und das ist weniger das auf unsere normale Stellung übertragen, dass nämlich Christus in uns ist. Dann zeigt uns das, in welcher ungeheuren Wertschätzung wir bei Gott sind. Nicht nur er offenbart sich uns, sondern wir dürfen auch unsere Anliegen mit ihm teilen. Das heißt eben zum Beispiel, Gott redete mit Mose wie ein Mann mit seinem Vater. Und er verändert seinen eigenen Willen durch die Fürbitte des Mose. Ja, als das goldene Kalb angebetet wurde, war Gott an einem Punkt, wo das Volk das erste Mal ausrotten wollte, anstatt, das ist, ich mache Schluss und ich mache dich selber zu einem großen Volk. Und Moses setzt sich ein, Gott ändert das. Das ist diese und unser Stand der Annehmung bei Gott. Das gehört wirklich auf uns heute. Wo haben wir das noch?
Bei Salomo im Tempel.
Die Herrlichkeit Gottes erscheint, aber niemand kann rein.
Nee, niemand kann rein, weil sie uns.
Genau, die Herrlichkeit Gottes ist im Tempel so präsent, dass sich noch 450 Jahre später die Priester darauf verlassen und sagen, die Herrlichkeit ist Herr, die Herrlichkeit ist Herr, die Herrlichkeit ist Herr. Oder der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist das. Als er längst sich wieder weggehoben hat. Das war nämlich auch den Propheten zu sehen. Ja? Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus dem Haus. Als der Tempel nämlich zerstört worden war, war die Herrlichkeit des Herrn schon gewichen. Da war der Raum noch da. Aber die Gegenwart Gottes war verschwunden. Und deswegen gehört zu dieser Wahrnehmung dieser Herrlichkeit Gottes immer das Prophetentum, diese prophetischen Berufe. Deswegen werden wir immer im Neuen Testament, dass wir alle prophetisch reden sollen. Weil die Fähigkeit dazu, durch das Innewohnen des Heiligen Geistes uns geschenkt wird. Dann sollte das auch genutzt werden. Welche Begegnungen mit der Herrlichkeit Gottes haben wir noch?
Jeremia und Jesaja.
Jesaja, genau. Diese bei Jesaja, Engel des Herrn, nimmt die Kohle, rührt seine Lippen an. Jeremia.
Nicht, wo der berufen wird und Jesus und mir sagt, hier bin ich, sende. Das muss doch nicht das Geld sein.
Entschuldigung. So.
Oder?
Ich denke, das ist...
Vier oder sowas,
das,
ne?
Ist, kann sein, aber ich glaube, das ist bei Jesaja.
Nee, Jesaja sagt ja, ich bin zu jung. Oder unreine Lippen. Oder so. Und Jeremia sagt gleich, ich bin nicht selber.
Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Gott redet es selber zu ihm. Was siehst du? Er wird vorbereitet auf den Dienst. Es gibt weitere solche Herrlichkeiten.
Also ich glaube, ich habe sogar einmal selber erlebt.
Was sind wir noch nicht?
Entweder
noch ein
Rathe
jetzt oder noch ein Rathe? Immer noch mal Altes Testament, ja. Die drei
Männer.
Zu denen, die ja die Herrlichkeit Gottes tritt. Und es wird wahrgenommen, selbst von den Ungläubigen. Können Götze dir sagen. Gott lässt sich nicht unbezeugt. Das ist diese Besonderheit. Ich bin heute Morgen, oder heute Mittag auch, als wir in der Abrahamsgeschichte waren, nochmal darauf gestoßen, dass Gott sich tatsächlich zum Beispiel auch dem, sowohl dem Pharao als auch dem Ahimelech, dem König der Philister, zeigt.
Ja.
Er ihnen begegnet im Traum. Und wir haben dort dieses merkwürdige, dass Abraham sich verteidigt und sagt, na, ich habe gedacht, hier ist keine Gottesfurcht. Und diese Offenbarung Gottes ist tatsächlich an Gottesfurcht geknüpft. Nicht unbedingt an den richtigen Glauben oder an die Fülle des Glaubens, aber an die Bereitschaft, wenn Gott sich offenbart, darauf auch zu reagieren. Und das ist das, was uns gesagt ist, dass wir das Heilige nicht den Wunden hinwerfen sollen. Dieser Zusammenhang ist. Ja? Also, dass diese Offenbarung Gottes nicht für die Menschen ist, die sich von vornherein vor ihm verschließen.
Jetzt fällt mir ein, bei Nebukadnezar zeigt sich Gott im Traum, aber er versteht es nicht.
Zum Beispiel. Mehrmals.
So, ne?
Mehrmals.
Aber als er dann diese Traumdeutung bekommt, geht ihm dann mal so langsam ein kleines Licht auf. Aber dann auch wieder aus.
Wo haben wir das noch?
Ja. Aber das nicht die Herrlichkeit, dass mehr.
Genau, ich glaube nicht. Das würde ich nicht dazu rechnen können. Aber wir haben das ganz stark in der Zeit der Wiederherstellung. Bei Zacharja. Ja, und bei den, also bei Esra Nehemia. In dieser Zeit bei dem. Und der Herr ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen. Und der Satan widerstand ihm, er beklagt ihn an. Ja, das ist, die Propheten kriegen Einblick in die unsichtbare Welt mit der Herrlichkeit Gottes.
Aber Daniel nicht auch noch, also selber dann?
Daniel später bei den, natürlich. Daniel selbst bei den, als dieser Mann. Der Engel ist auch davor, dieser.
Ihn führt durch den Tempel oder so.
Genau. Bei Hesekiel ganz stark, dieser Alte an Tagen, das Lot in dem Tempel. Also das ist dieses Vertrautsein mit der Gegenwart Gottes. Wie sollten solche Leute sein? Weil, und wenn Christus in uns lebt, sollen wir lernen, solche Momente wahrzunehmen. Und es werden Momente sein. Gehen wir ins Neue Testament. Wo?
Maria.
Ich glaube nicht, dass man Maria dazu rechnen muss, weil es dort eindeutig der Engel des Herrn ist. Dort wird es ganz klar von der Engel Gabriel genannt. Zacharias vielleicht schon eher, ja, der diese Begegnung im Tempel hat. Es hat uns besucht. Aufgang aus der Höhe. Das bezeugt er. Das ist eine dieser erstaunlichen prophetischen Worte. Er ist dort ganz, ganz stark selber im prophetischen Dienst und prophezeit über seinen eigenen Sohn. Er wird im Prophet des Höchsten sein, der ihm den Weg bereitet. Und dann?
Jesus selbst, Verklärung.
Und zwar, ich denke, in zwei Situationen. Einmal bei seiner Taufe, ja, als das erkennbar ist für alle anderen auch. Die sahen, oder sah dem Geist wie eine Taube auf ihn niederfahren und hörten die Stimme, Jesus, mein geliebter Sohn, ihn hört. Dann natürlich auf den Berg der Verklärung. Dort sind es drei von 12 Jüngern. Sind nicht alle dabei gewesen. Petrus? Nee, Petrus, Jakobus, Johannes. Genau, drei. Das ist eine kleine Zahl, ein Viertel der Jünger. Und dann, danach?
Pfingsten. Da, wo die sitzen und die Teuer kommen? Ja, das
ist nicht ich wieder. Denke, das doch, die darf die man dazu rechnen, weil in diesem Moment.
Ja, sie war doch berührt.
Die, genau, diese 120 Leute, auf die der Geist Gottes fällt, veränderte Menschen von diesem Moment an waren. Mhm. Und dann?
Ich denke mal noch ein bisschen, sogar in dieser Dunkelheit hat der Hauptmann bei der Kreuzigung gesehen, das ist ja so ein Gottes war. Selbst in der Finsternis.
Ich glaube, das muss man dazu rechnen. Ja, diese Offenbarung, die dieser Hauptmann kriegt. Siehe, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn. Damit hängt das nämlich zusammen, mit dieser Erkenntnis Gottes. Die Herrlichkeit, die aufscheint in demjenigen. Dort, wo er wahrnimmt, ist wahrhaftig Gottes Sohn. Dort leuchtet das Licht der Herrlichkeit Gottes in ihm. Am Pfingsten.
Stephanus?
Genau. Vor Paulus ist nämlich Stephanus. Der in seinem Martyrium den Himmel offen sieht. Und deswegen ein veränderter Mensch ist. Er stirbt nicht so dahin. Siehe, ich sehe den Himmel. Der schon diese Verherrlichung in Jesus Christus da hat. Und ich verrate schon mal, da werden wir hinkommen. Das ist das eigentliche Ziel und wir haben den entsprechenden Text nachher im 2. Korinther. Dann Saulus. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du hier? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Der fällt wie du nieder, ist geblendet von dieser Herrlichkeit Gottes. Die anderen um ihn herum merken, dass was Außergewöhnliches passiert ist, aber denken, es hat gedonnert. Und das ist für mich eine dieser faszinierenden Tatsachen, wenn sich Jesus offenbart. Das finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Dann ist das durch seinen Geist, den die Welt nicht empfangen kann. Die merkt zwar das, was ist, aber sie versteht es nicht. Mit dieser Tatsache müssen wir uns abfinden. dass Leute merken, es ist was anderes mit uns, aber sie werden es nicht fassen, was es ist. Warum? Weil es Ideen verworfen hat. Und ich sage, was...
Woher, also, da komme ich immer wieder drauf, weil wir das auch viel gelesen haben. Das steht ja auch immer, dass Gott hat, also, oder dass Jesus ganz klar sagt, er ist nicht für die noch nicht zum Erkennen, ne? Weil er sagt, er erklärt er ja auch die Gleichnisse nur den Jüngern, weil er sagt, so. Da sollen die das auch noch nicht erkennen, ne? So.
Was heißt, sollen die das noch nicht? Es gibt viele, die werden es
nicht erkennen. Genau, die, ja, aber die, also manche erkennen es ja schon trotzdem, ne? Aber da steht.
Ich sage es nur andersrum. Ich sage es für unseren Dienst. Es ist eine wunderbare Sache, solchen Menschen zu begegnen, auch wenn die noch nicht Christen sind, die dieses offene Herz haben.
Ja, das stimmt.
Es ist ein... Einige werden das gemerkt haben. Ich war die ganze Zeit vorhin am Schreiben mit unserem Mitarbeiter in Pakistan. Er ist, als wir uns kennengelernt haben, kein Gläubiger gewesen, kein Christ gewesen. Ein gottesfürchtiger Mann. In der Begegnung, in dem Miteinander, öffnet sich sein Herz. Es ist eine wunderbare Freude, sowas wahrzunehmen, dass wir mit Menschen in Berührung sind, denen Jesus begegnet durch uns.
Und jetzt ist er Christ geworden. Oder ist er noch nicht Christ geworden?
Was ist und was ist noch nicht? Ist nicht für uns Zeit und Zeitpunkt zu bestimmen. Ich sage nochmal, es ist wichtig für uns, dass wir in unseren Begegnungen, in unseren Kontakten, in unserem Dienst mit offenen Herzen den Menschen begegnen, die ihr Herz Gott öffnen, die ihr Herz Jesus öffnen. Und ich sage nochmal, das war für Abraham zu lernen, dass der Philisterkönig ein Mann voller Gottesfurcht war. Abraham hat sich nicht richtig verhalten. Mehrmals in seinem Leben. Und jemand, zu dem Gott selber redet und der auf das hört und dessen ganze Mitarbeiter auf ihn hören, das heißt, an dem Morgen, als nachdem Gott ihm im Traum Weisung gegeben hat, diesem Abimelech, erzählte er es seinen Männern und sie fürchteten sich sehr. Warum? Sie fürchten alle den Gott, von dem Abraham meinte, er kennt ihn allein. Und das sollte unseren Umgang mit Menschen prägen, dass wir auf die Menschen achten, die voller Gottesfurcht sind. Es ist nicht unsere Aufgabe, die zu bekehren, weil Gott selber zu ihnen redet. Es kann unsere Aufgabe sein, ihnen den Weg zu zeigen. Oder Schritte auf einzelnen Schritten zu begleiten. Aber guck mal, Abimelech und Abraham schließen einen ewigen Bund. Wird immer drüber weggelesen, ja? Dieser Berg, also bei Beersheba. Diese sieben Lämmer, die Abraham aussondert und als Opfer vor Gott bringt. Und er nennt Gott selber, Abraham nennt Gott dort den Gott der Ewigkeit, den ewigen Gott. Das erste Mal, also dieses Ehe, hören wir nur einmal. Aber der Bund, den sie schließt, ist ein Bund der Ewigkeit, der wirklich die Jahrtausende überdauert hat. Weil bis zum heutigen Tag das, was die damals beschlossen haben, gilt. Das nämlich, das Land der Philister respektiert wird bis heute für den Gazastreifen. Respektiert.
Den
Olam, ja. Und gleichzeitig ist diese Region dem Abraham und seinen Nachkommen zugewiesen worden, obwohl es Jahrhunderte, Jahrtausende zwischendurch von anderen besetzt war. Und bis heute ist das ewig gültig. Das, ihr Lieben, bedeutet, wenn wir diese unmittelbare Begegnung mit Gott haben, dann berühren wir ewige Dinge und gestalten auch ewige Dinge. Wenn wir diese Berührung mit dem sich offenbarenden, lebendigen Gott haben, dann haben auch unsere Werke Ewigkeitswert. Ich will das einmal mit einer anderen oder mit in einen anderen Bezug sehen. Und zwar 1. Johannes Evangelium, 1. Johannes Brief, Kapitel 5. Nur ein Vers rausgezogen. Das ganze Kapitel lohnt sich daraufhin einmal zu betrachten. Aber nehmen wir einmal nur einen Satz heraus. Vers 13. Dieses habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes. Ewiges Leben ist nicht im Sinne von endlos oder von zeitlicher Sicht, sondern von Qualität. Ewiges Leben ist nicht eine Frage der Quantität, sondern zuerst eine Frage der Qualität. Unzerstörbar. Was nicht durch den Tod oder durch Umstände oder durch Verluste oder sowas zerstört wird. Ewiges Leben ist, es hat die Qualität Gottes. Gott ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und ewiges Leben heißt, mit ihm in diesem in dieser Qualität verbunden zu sein. Und das bedeutet dann auch, dass unsere Werke Ewigkeitswert haben. Das ist das, was es heißt. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Dass man nicht Dinge macht, die durch den Gebrauch zerstört werden. Das ist, unser ganzes Leben ist der Vergänglichkeit unterworfen. So ein natürliches Leben. Aber unser Leben aus Christus hat diesen Ewigkeitswert, der nie zerstört wird. Und das darf unseren Alltag prägen. Und da kommen wir zu unserem heutigen Bibeltext.
Waren das jetzt alle neun?
Bitte? Nein, es gibt eine noch, mindestens eine gibt es noch.
Ja.
Natürlich. Ja, Patmos. Patmos gehört unbedingt noch mit dazu. Ja, gerade im ersten Kapitel wird das ja ausdrücklich gesagt. Und ich sah ihn, der sich dann offenbart als der Jesus, den er zu irdischen Zeiten kannte, in seiner Niedrigkeit kannte, so gewaltig, so überwältigend. Gucken wir auch nochmal rein.
Ja, er beschreibt den Wert.
Genau. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in dem Bedrängnis und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaunenrede sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden. Nach Ephesus, Smyrna, Bergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der sieben Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichen Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee in seine Augen werden erfolgt. Seine Füße gleich glänzend im Kupfer, als glühen sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Das ist keine Vision, das ist die reale Begegnung mit dem realen Auferstandenen. Das ist ähnlich wie Saulus, der von dem Anblick dieses Jesus, den er bis zu dem Tag unwissend verfolgt hatte, oder dessen Gemeinde, dessen Glieder er verfolgt hatte, geblendet ist, dass er tagelang wird. Was hat das mit uns zu tun? Da gucken wir bitte einmal in den Text. 2. Korinther 4. Wir haben diesen ersten Text vorhin schon gehört. Mir geht es aber gerade um das Stück, was wir noch nicht gehört haben. Ab Vers 3. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt den Sinn, die Sinne der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Es gibt also Menschen, denen der Gott dieser Welt die Sinne so zerstört hat, dass sie die Herrlichkeit des Evangeliums, nämlich dass Christus in diese Welt gekommen ist, um in uns zu wohnen, verborgen bleibt. Das muss man als Prüfung zur Kenntnis nehmen. Damit ihnen nicht ausstrahlt der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Für jemand, dessen Sinne nicht verblendet sind, ist Jesus alles. Die Herrlichkeit Gottes sichtbar und erfahrbar für jeden Menschen. Vom kleinen Kind an. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum oder Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Schwieriger Satz. Ich will den auch nicht nochmal extra auslegen. Gott will, dass in unserem Herzen Licht ist. Durch Jesus. Wirklich in unserem Herzen. Das kann sein, dass es nicht in unserem Verstand ist. Deswegen, es kann sein, weil Gott es diese Herrlichkeit den Weisen und Geehrten dieser Welt verborgen hat, dass es durchaus Menschen gibt, die Größe Gottes nicht erfassen können mit ihrem Verstand und mit ihrem Herzen. Und Christus leuchtet in ihnen. Gott selber leuchtet in ihnen. Deswegen ist das Evangelium schon für jedes Kind. Und gerade wer mit Kindern zu tun hat, weiß, wie einfach das ist, dass Kinder diese Herrlichkeit Gottes auch aufnehmen. Und ja, eine besondere Verantwortung. Dass Kinder einfach nicht nur wiederzuspielen, sondern auch weiterzugeben. Aber das ist für mich heute der entscheidende Abschnitt. Der kommt jetzt. Ich weiche ihn euch in eurer Sinnbildung an. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommen. alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden alle Zeit dem Tod überliefert, um Jesu willen, auf dass auch das Leben Gottes, auf dass auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. So denn wirkt der Tod in uns, das Leben auch in euch. So geht es dann weiter, da wird es persönlich, wie der Apostel das den Gläubigen dort sagt. Also Vers 7 bis Vers 10. Das ist der entscheidende Abschnitt. Wir haben diesen Schatz in irgendeinem Gefäß. Wenn wir in dieser ungefähr lustigen Begegnung, die die Bibel von dieser Offenbarung Gottes bezeugt, wenn wir diese einzeln einmal durchgehen, dann merken wir, dass alle diese Menschen von Gott ergriffen worden sind, von Gott gebraucht werden, und trotzdem hat sich das wieder abgeschwächt. Ja, wenn man an Mose denkt, dieser Lichtglanz der Gegenwart Gottes ist nicht bis zu seinem Lebensende auf seinem Gesicht geblieben. Es steht dort nicht, wie viele Tage, Wochen oder Monate das noch zu sehen war. Der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist wieder weggegangen. Die Begegnung auf dem Berg der Verklärung hat die Jünger überwältigt. Warum? Das heißt, sein Kleid wurde weiß wie Schnee und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und dann gehen sie, keine Ahnung, nach ein paar Stunden wieder runter und begegnen unten dem Mann mit dem besessenen Jungen, den die anderen Jünger nicht freisetzen konnten. Von der höchsten Herrlichkeit, wo Petrus am liebsten Hütten bauen wollte, und bleiben in das Versagen will. Ihnen das versagt. Das heißt, wir haben diesen Schatz in irgendeinem Gefäß. Aber es ist ein Versagen, wo die Jünger lernen und aus dem wir bis heute lernen können. Warum? Weil dieser Jesus, der vor ihren Augen verklärt wird, der mit Mose und Elias seinen Ausgang bespricht, seine Jünger lehrt, wie sie auch Autorität über diese Art von Geistern ausüben können. Diese Art fährt nicht aus, außer durch Fassen bewegen. Und er spricht und der Junge wird frei. Das, ihr Lieben, ist auch unser Dienst. Diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, dieses Erfasstwerden von seinem ewigen Licht muss trotzdem in aller Einfachheit umgesetzt werden. Wenn wir alleine an den Apostel Johannes denken, der dort niederfällt, vor dem Jesus, in dessen Schoß er 60 Jahre vorneweg gelegen hatte, dann wissen wir, dass hinterher, nach dieser Begegnung, noch so viele andere Botschaften und Erfahrungen mit den Boten Gottes oder mit der himmlischen Welt kommen, die war nicht so erhebend wie diese direkte Begegnung mit dem Gegründeten. Ja. Das sieht er dann, wie der Satan diese Frau verfolgt und solche Dinge. Die Engel des Gerichts und alle diese Dinge. Das ist für uns wichtig. Auch wenn wir solche Begegnungen mit diesem verherrlichten Jesus Christus haben, nimmt uns das nicht aus der Mühe des Alltags. Und warum ist mir dieser Text heute so besonders nah? Allenthalben bedrängt, keinen Ausweg sehen. Verfolgt, niedergeworfen, alle Zeit der Sterben Jesu an Leib und Leben an. Fünf extreme Schwierigkeiten. In diesen fünf extremen Schwierigkeiten befinden sich bis zum heutigen Tag Tausende, wenn nicht Millionen von solchen Menschen, die die Herrlichkeit Jesu erlebt haben. Nochmal. Bis zum heutigen Tag befinden sich Tausende, wenn nicht Millionen Menschen, denen die Herrlichkeit Gottes unmittelbar begegnet ist, in genau diesen fünf extremen Problemlagen. Wichtig ist, was ist wichtig dabei?
Diese Probleme nicht endgültig sind.
Genau. Keiner dieser Problemlagen ist unüberwindbar. Und das ist das, was wir, hoffe ich, aus dem heutigen Gottesdienst mit nach Hause nehmen. Für uns und für unsere Geschwister. Wir haben ja im Moment nicht, gerade nicht diese extreme Bedrängnis. Vor zwei Jahren war das schon mal ganz anders. Im Moment ist das etwas ruhiger hier bei uns so. Aber um uns herum gibt es wiederum Tausende oder Millionen Gläubige, die in einer dieser fünf Extremlagen stecken. Aber für keinen ist es hoffnungslos. Und das lasst uns bezeugen. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Ich sage das hier. Unsere beiden gläubigen Familien in Kabul sehen im Moment keinen Ausweg. Es ist so extrem. Einer ist so schlimm gepeitscht worden und soll so eine enorme Strafe von ich weiß nicht wie vielen Millionen Afghanen zahlen. Das sind 1000 Euro. Ich fürchte, wenn er das tut, selbst wenn wir das Geld schicken, würde erst recht gequält. Eigentlich müsste unbedingt außer Land. Es gibt dafür keinen Ausweg, aber sie haben einen. Weil Gottes Wort ist. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommen. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, auf das auch das Leben Jesu offenbar wird. Wie ist das Leben Jesu offenbar geworden? Durch Auferstehung, durch den Tod hindurch. Ihr Lieben, Schlimmeres kann uns auch nicht passieren. Das muss uns klar sein. Wenn wir Zeugen der Herrlichkeit Gottes jemals geworden sind, dann gilt dieses. Überwinden. Immer. Immer. Für jeden von uns. Amen.